Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur. Ich kann es Ihnen wirklich nur sagen.
Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast.
Der Fortuna-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Fortuna-Podcasts Rot und Schweiß. Präsentiert von den Stadtwerken und unterstützt von den Stadtwerken Düsseldorf. In der letzten Ausgabe hatten wir, ja, ich glaube, man kann so sagen, mit den Alofs-Brüdern Legenden der 70er und 80er Jahre von der Fortuna. Und jetzt freue ich mich sehr, dass zwei Spieler da sind, denen vielleicht die Zukunft so ein bisschen gehört von der Fortuna, nämlich Emanuel Joa und Shinta Appelkamp. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ja, hi.
Wunderbar. Emma, ich fange einfach mal an. Ich hoffe, Shinta, du verzeihst mir das mit dem Älteren.
Alles gut.
Kann man ja, passiert selten, dass man zu dir sagt, ne, ich fange mal mit dem Älteren an, oder?
Ja, ist ungewohnt.
Aber du bist nun mal der Ältere, 97 bist du in Düsseldorf geboren. Wo in Düsseldorf bist du aufgewachsen?
Ich habe damals mit meiner Mutter auf der Münsterstraße gewohnt. Ja, sind dann, ich glaube mit 6 oder 7 sind wir dann umgezogen nach Flehe. Bin dann da auch auf die Grundschule gegangen und genau danach dann aufs Comenius-Gymnasium in Oberkassel. Und habe jetzt 4 Jahre oder 5 Jahre, nachdem ich dann das erste Mal von Düsseldorf weg bin, endlich meine erste eigene Wohnung in Düsseldorf, jetzt in Herth.
Fühlt sich da wohl in Herth?
Ja, also meine Oma wohnt seit 20, 30 Jahren jetzt da und bin jetzt einen Katzensprung entfernt von ihr, sage ich mal. Natürlich im Moment mit der Situation versuchen wir da trotzdem mal Kontakt zu vermeiden. Aber ja, von daher, das ist, wenn man so sagen kann, meine alte Hood auch, ist auch, ich glaube, 2, 3 Minuten von meiner Schule entfernt, von meiner ehemaligen. Und von daher kann man das schon als Zuhause nennen.
Aber groß geworden, hast du gesagt, bist du so ein bisschen in Flehe. Ist ja eigentlich auch ganz nice da, ne? Da groß zu werden, auch als Kiddie, weil man hat sehr viel Grün, es ist recht ruhig da alles, ne? Hast du da auch gekickt irgendwie überall, wo man gerade kicken konnte?
Ja, also die ganzen örtlichen Bolzplätze, da konnte man mich finden damals. Also das war wirklich so, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, wenn ich so zurückblickend, wenn ich so überlege, ich weiß gar nicht, wann ich da immer war, weil ich ja auch ständig Training hatte, aber gefühlt war ich jeden Tag oder bestimmt 5-mal die Woche war ich da auf dem Bolzplatz. Entweder direkt nach der Schule oder dann mal an einem freien Wochenende oder so. Da war ich wirklich ständig damals, auch wenn der mal zu hatte. Ja, ich hoffe, die Polizei hört jetzt nicht mit, da über den Zaun geklettert. Es war halt immer so, ja, ich bin da meistens dann halt einfach hingegangen und die Leute, die halt da waren, mit denen hat man gespielt und ja. Wenn halt keiner da war, dann hat man selber ein bisschen am Torschuss gefeilt und von daher, das war damals, da habe ich so, ja, das Zocken für mich ja, gelernt damals.
Fußball, Fußball, Fußball.
Ja,
das war stimmt. So. Ne? Shinta, bei dir, du wurdest 2000 in Tokio geboren. Jo. Ich war jetzt selber noch nie da in Tokio, leider. Ich wäre gerne zum Beispiel letztes Jahr zu den Olympischen Spielen hin, hat ja noch nicht geklappt. Vielleicht klappt es dieses Jahr, ich hoffe es irgendwie. Ich stelle mir die Stadt unglaublich gigantisch vor und sehr, sehr wuselig vor allen Dingen auch. Gibt es für Kiddies da überhaupt Möglichkeiten, irgendwo zu kicken oder geht das nur in Vereinen?
Also wie du schon gesagt hast, Japan, vor allem Tokio, ist ein kleines Land, aber mit unheimlich vielen Einwohnern. Und dementsprechend Tokio ist auch wirklich eine Stadt, die wirklich jeden Tag, jede Sekunde wirklich voller Menschen ist. Man kennt die Bilder von der Kreuzung da in Shibuya zu Rush-Hour-Zeiten am Morgen. Es ist da wirklich, wirklich ganz krank, muss man sagen. Also vor allem in den Zügen ist es wirklich ganz krank. Und jetzt bezogen auf die Fußballplätze, also Tokio ist zwar relativ voll, aber es gibt viele Fußballplätze. Also viele Parks, viele Bolzplätze, wie in Deutschland und ja.
Also hat man das Bild, was man so von Tokio hat, ist nicht ganz richtig, sondern es gibt schon diese grünen Oasen.
Ja, ja auch, klar, ja. Auf jeden Fall. Man kennt ja auch, so ich sehe auf Instagram manchmal so Bilder auf Hochhäusern, diese Kunstrasenplätze. Und die sind natürlich wirklich geil und ich war da zwar noch nie, aber ich sehe die Bilder im Internet und ja. Möchte ich auf jeden Fall einmal mal machen.
Jetzt mal Bock drauf, ja, da oben auf so einem Hochhaus zu spielen. Ist, glaube ich, speziell, oder? Ja. Vor allen Dingen lernt man dann, glaube ich, genau zu schießen.
Ja, auf jeden Fall.
Dein zweiter Name ist Karl, habe ich gelesen, wusste ich bisher noch nicht.
Weiß das keiner.
Ja gut, jetzt wissen es viele bald. Spätestens wenn man den Namen hört, sag mal, beim Nachnamen kann man sich das schon denken, aber spätestens wenn man den Namen hört, weiß man, ein Elternteil ist deutsch.
Ja, mein Vater ist deutsch. Um ehrlich zu sein, ich weiß auch nicht, wie meine Eltern auf den Namen kamen. Aber ja, ich bin ganz zufrieden. Ja.
Wirst du denn ab und zu auch so genannt zu Hause?
Nee, kaum. Also, oder gar nicht eigentlich, noch nie. So manche, wenn die mal Spaß mit mir machen wollen, dann sagen die den Namen so.
Aber, oder wenn du was ausgefressen hast.
Ja. Aber so an sich nicht, nee.
Was hat dein Vater in Tokio gemacht? Also wie ist das dazu gekommen?
Er war wirklich lange dort, er war über 20 Jahre dort in Japan, hat da im Bereich Banken, Versicherungen in diese Richtung gearbeitet und dort haben sich dann auch meine Eltern kennengelernt und dann bin ich im Jahr 2000 dort auf die Welt gekommen.
Weißt du noch, warum ihr dann nach Düsseldorf gegangen seid?
Das war ja 2015, das war damals auch wegen meinem Vater, wegen dem Beruflichen. Er kam dann in Düsseldorf an, dann hat sich halt perfekt für mich ergeben. In Düsseldorf, welcher Club ist der bekannteste, ist halt Fortuna. Und ja, dann habe ich damals über Gerd Engels, sein Sohn hat, also Leo Engels, er hat auch in den Jugendmannschaften Fortuna gespielt. Er ist auch ein sehr guter Freund von mir und zufälligerweise waren wir damals in Japan auch auf der gleichen Schule, auf der gleichen deutschen Schule. Und daher kannten wir uns und dann haben wir den Kontakt zu Gerd Engels gesucht bezüglich des Probetrainings und ja, dann konnte ich da, ich weiß nicht, so 2, 3, 4, 5 Einheiten mit der U16 und U17 damals machen. Und ja, dann ging das relativ schnell.
Du warst also 15, als ihr dann nach Düsseldorf gekommen seid. War das hart für dich, diese Umstellung dann?
Ja, also ich wollte immer schon in Europa Fußball spielen, in Deutschland Fußball spielen, weil ich da die Chance größer fand, Profi zu werden. Ja, weil das Zentrum vom Fußball ist halt nun mal Europa und nicht Japan. Und da wollte ich unbedingt nach Deutschland. Und ich ging ja damals auch noch zur Schule dort. Ich glaube, damals nach der 8. bin ich gegangen und ja, ich hatte da halt all meine Freunde. Und in Deutschland habe ich noch nie zuvor gelebt. Ich war zwar ab und zu in den Sommerferien mal da, aber noch nie zuvor gelebt. Deswegen war das schon ein großer Schritt für mich. Auch neue Schule, neue Freunde hier, neuer Verein und ja, aber nach einer Zeit habe ich mich wirklich gut eingelebt hier in Düsseldorf. Ich war auf einer Kooperationsschule von Fortuna Düsseldorf und daher waren auch ein paar Mitspieler von mir in der gleichen Klasse und die haben es mir relativ einfach gemacht und dann ging alles sehr gut.
Hat dir wahrscheinlich auch geholfen, dass du die Sprache schon konntest, ne?
Ja, das war ein Riesenvorteil. Ich ging ja auf eine deutsche Schule in Japan. Daher war die Sprache wirklich kein Problem.
Emma, bei dir ist es so, dein Vater kommt aus Nigeria, ne?
Genau.
Warst du schon mal da?
Nee, also ich war noch gar nicht da. Ja, aber es ist für mich eigentlich immer so der Traum gewesen oder so das Ziel, dass man mal sagt, okay, so man fliegt mal dahin. Ich meine, im Moment, es gab sicherlich schon mal bessere Zeiten, um das dann zu unternehmen, aber wie gesagt, nach wie vor ist das ganz klar Ziel von mir, dass ich mal ja, einfach so ein bisschen so meiner Herkunft mal so ein bisschen hinterher fliege und ja, einfach mal so sehe, auch okay, wie hat der da gelebt, wie sind die Zustände vor Ort, das ja, interessiert mich einfach.
Du hast es gerade schon mal angedeutet, du hast neben deinem ganzen Training viel auf den Bolzplätzen noch verbracht und das, obwohl du ja gar nicht in Düsseldorf trainiert hast, sondern du hast ja erstmal bei Bayer Leverkusen gespielt. Wie konnte das passieren?
Ja, wie konnte das passieren? Ich habe ja damals beim BV angefangen, bei BV 04 und ich weiß noch damals, da war ich glaube ich 5 und dann ist meine Mutter mal da mit mir hingefahren zu einem Probetraining und ich weiß noch, da hatte ich glaube ich nur Laufschuhe, ich hatte nicht mal Fußballschuhe und habe dann da mit Laufschuhen wollte ich da halt mittrainieren und dann hat meine Mutter ganz lange mit dem Trainer Daniel May diskutiert und der meinte dann, nee, eigentlich ist der Kader schon voll und ja, wir wollen ungern noch neue Spieler verpflichten und ja, dann konnten wir ihn aber irgendwie überzeugen halt, dass ich mal mittrainieren konnte und konnte dann anscheinend so sehr überzeugen, dass es dann gereicht hat. Ja, dann, ich glaube, 2, 3 Jahre später, weiß ich noch, da war das Osterturnier, was ja so relativ bekannt ist, sage ich mal. Und da hatten wir ein Einlagespiel irgendwann in der Mittagspause. Und ja, da waren dann auch Scouts unter anderem von Bayern, von Leverkusen dabei. Und genau, so ist dann halt der Kontakt damals entstanden. Dann ging das auch relativ schnell. Also meine Mutter hat mich dann damals ein paar Mal zum Probetraining gefahren nach Leverkusen. So kam das dann damals zustande.
Bis du 14 warst, ne? Etwa?
Hast du genau, bis einschließlich U14 und dann ab der U15 bin ich dann zur Fortuna gekommen.
Wie kam da der Kontakt zustande, dass du dann wieder zurück bist nach Düsseldorf und dann endlich beim richtigen Verein gespielt hast?
Ja, das war, ich habe in der U14 damals bei Leverkusen relativ wenig Spielzeit bekommen, was für mich zu dem Zeitpunkt halt ja, eine sehr große Umstellung war, weil ich davor eigentlich immer ja, ein gesetzter Spieler war.
Kannst du das erklären, warum das so war, dass du da wenig gespielt hast?
Ja, das waren also mehrere Gründe. Sicherlich ein großer Grund halt einfach so meine Physis, weil damals zu der Zeit haben alle einen sehr großen Schritt gemacht in dem Alter. Und ich war immer so der, der so ein bisschen ja, hinterherhing, was das angeht. Einfach so vom körperlichen, von der Athletik her. Ja, dann war das so, dass ich mich irgendwann mal mit dem Trainer damals aus der U14 und so ein bisschen mit den Verantwortlichen von Leverkusen, dass wir uns mal zusammengesetzt haben und ja halt mal so die Optionen besprochen haben. Ja, da war mir halt relativ schnell klar, dass es dann auch so U15, U16, dass ich da jetzt nicht so große Chancen gehabt hätte, mehr Spielzeit zu bekommen. Und ja, so kam dann, ich weiß gar nicht mehr genau, weil Düsseldorf und Leverkusen zu der Zeit eine sehr gute Bindung haben, gerade was so die Jugendabteilung anging. Ja, weil ich halt aus Düsseldorf kam auch und ja, halt einfach als gebürtiger Düsseldorfer, ja, ging das dann sehr schnell. So wurde da sehr schnell Kontakt geknüpft mit der Jugendabteilung von Fortuna. Ja, so ging das dann echt reibungslos, sage ich mal, über die Bühne, dass dann im Sommer von der U14 zu U15, dass ich dann zu Düsseldorf gekommen bin. Und damals hatten wir, ich glaube, den Samir Zizic, der war der U15-Trainer bei Fortuna. Ab dem Zeitpunkt hatte ich dann die F95 auf der Brust.
Du sagst es schon, du hattest dann die F95 auf der Brust und auch im Herzen so ein bisschen. Also man hat es ja jetzt dir angemerkt, als der Vertrag verlängert wurde, wie glücklich du da gewesen bist. Ist das dann so nach und nach entstanden, so diese Liebe zur Fortuna? Oder hattest du das schon vorher, weil du hier groß geworden bist, dass du so eine gewisse Bindung zu diesem Verein hattest?
Ja, also ich muss sagen, das war immer mal so ein Hin und Her damals. Ich hatte jetzt ganz früher, gerade so zu Leverkusen-Zeiten, hatte ich jetzt nicht unbedingt die größte Bindung zur Fortuna. Natürlich hat man so die Spiele verfolgt. Ich kann mich auch daran erinnern, ich war auch ab und zu mal mit meinem Großvater, haben wir damals die Spiele geschaut. Und da weiß ich noch, da war damals ein Testspiel gegen Bayern, wo wir, glaube ich, 5-0 oder 6-0 bekommen haben von denen, von Bayern. Oder dann noch das Pokalspiel gegen Dortmund damals, wo es dann im Elfmeterschießen rausging. Da war ich auch mit ihm. Und von daher war immer schon so ein bisschen diese Bindung da, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie jedes zweite Wochenende hier in der Kurve stand. Das war jetzt nicht der Fall. Aber es war halt immer schon einfach diese Bindung da. Und auch damals dann auf Turnieren oder dann in der Meisterschaft. Immer wenn es gegen Fortuna ging, dann kannte ich natürlich die einen oder anderen Spieler. Was damals halt einfach auch ja, immer schon was Besonderes für mich war. So, und dann der Moment, wo ich dann halt selber so das erste Mal als Fortuna-Spieler dann aufgelaufen bin, ja, war dann für mich einfach ja, nochmal so ein extra schönes Gefühl. So, natürlich auch aus der Schule, viel mehr Leute konnten was mit Fortuna anfangen. Gerade halt Leute, die sich jetzt vielleicht nicht so für Fußball interessieren, so, die wussten dann halt dann trotzdem irgendwie durch die Eltern oder durch Freunde, wussten die halt einfach viel mehr so mit Fortuna anzufangen als mit Leverkusen. Da wusste man nur, ja, das ist da hinten irgendwo
vor Köln,
vor der Stadt, dessen Namen man nicht aussprechen soll. Und ja, das war dann für mich einfach, ja, dann noch cooler sagen zu können, so hier, ich bin Spieler bei der Mannschaft so oder aus der Stadt, ja, wo wir alle halt wohnen, wo wir alle zur Schule gehen. Und ja, das war dann einfach eine super coole Sache, so als junger Kerl das dann behaupten zu können.
Wir haben eben schon das BV-Turnier mal kurz angesprochen, Shinta. Ich bin da auch regelmäßig und da spielt ja immer die japanische Hochschulauswahl mit. Was immer auffällig ist, die sind technisch unglaublich stark immer. Kannst du das so ein bisschen bewerten? Ist die Ausbildung in Japan, ist die anders als hier in Deutschland?
Ja, kann man so sagen. Also wie du schon gesagt hast, Japaner, die sind sehr wirklich technisch, wirklich sehr gut. Technisch sehr gut ausgebildet. Ich muss sagen, wo ich auch in Japan trainiert hatte, wir haben jedes Training Passübungen gemacht, Passformen, Ballbesitzformen. Man sieht auch in Japan mit Ball, also mit Ball spielen die richtig gut, also haben guten Ballbesitz. Aber ich glaube, was halt im Gegensatz zu den europäischen Teams fehlt, ist halt die Physis. Wie soll man es sagen? Es ist, glaube ich, auch eine genetische Sache. Japaner sind halt von Geburt aus, würde ich mal sagen, jetzt nicht so breit gebaut. Ja, ich muss sagen, die spielen schon guten Fußball und die japanische Hochschulauswahl ist, glaube ich, immer einer der Favoriten in dem Osterturnier. Ich glaube, haben wir jetzt vor ein, zwei Jahren auch gewonnen.
Vor zwei Jahren,
ne? Da war ich auch zuschauen und haben richtig gut gespielt. Und ich glaube, da freut man sich immer, wenn man denen zuschauen kann.
War das für dich eine Umstellung, als du dann den Jugend- oder Nachwuchsfußball hier in Deutschland dann kennengelernt hast?
Ja, auf jeden Fall. Also es war schon eine andere Physis hier im Training zu spüren. Ich kam ja zur U16 hierher, vor allem dann in der U17-Bundesliga, U19-Bundesliga. Habe ich da auch noch ein bisschen zu kämpfen gehabt mit der Physis. Also mit Ball hatte ich wenig Probleme, konnte ich gut mitspielen, aber im Zweikampf, da hatte ich halt noch meine Probleme. Und da hat mir auch viel der U19-Trainer geholfen, Herr Schuka, der auch mich dann immer wieder zur Seite genommen hat und gesagt hat, dass ich in dem Bereich arbeiten muss, wenn ich halt eine Chance oben kriegen will. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und jetzt bin ich hier oben und bin sehr stolz drauf.
Stimmt die Geschichte, dass er auch mal auf dich zugekommen ist und dich zur Seite genommen hat und gesagt hat, Schinter, du bist ein super Fußballer, aber du musst torgefährlicher werden?
Ja, das stimmt auch. Ich glaube, das war im zweiten Jahr vor der U19-Saison von mir. Ich habe als Achter, Zehner viel gespielt und da hat er mir gesagt, ist alles schön und gut, was du da spielst, aber du musst, wie du gesagt hast, du musst torgefährlicher werden, denn wenn es im Profibereich kommt, es halt am Ende drauf an, wer halt die Tore macht, wer die Vorlagen gemacht. Und in dieser Saison habe ich dann tatsächlich, glaube ich, 11 Tore gemacht als Mittelfeldspieler und es hat mir sehr gut getan.
Und du hast ja deine Torgefährlichkeit jetzt auch schon bewiesen. Hast gegen Osnabrück, ist es gewesen, dein erstes Profitor gemacht. Kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, konntest du diesen Moment überhaupt genießen oder kann man das in dem Moment vielleicht noch gar nicht so, weil man halt einfach noch mitten im Spiel steckt?
Ja, das war wirklich, muss ich sagen, ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Vor allem als Spieler, der von der Jugend hochkam und dann hier bei der Profimannschaft das Tor macht. Ja, im Spiel konnte ich, wie gesagt, wirklich kaum realisieren. Ich glaube, am nächsten Tag, wo ich aufgestanden bin, war ich gefühlt der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich habe unzählige von Nachrichten bekommen und ja, das hat mich wirklich riesig gefreut. Ja, ich hatte noch auch in den vergangenen Spielen einige Chancen, die ich machen musste, aber da arbeite ich jetzt dran und ich hoffe, ich kann meine nächsten Fortuna-Tore erzielen.
Bist auf den Appetit gekommen, ja. Auf jeden Fall, ja.
Und ich muss sagen, eins bin ich Emma voraus, ich habe früher das Tor gemacht.
Zumindest im Fortuna-Trikot.
Ja, im Fortuna-Trikot, da bin ich stolz drauf.
Das ist aber auch nicht ganz fair, der Vergleich, aber kann man schön mitspielen.
Ja, ne? Da bin ich stolz drauf.
Überhaupt so generell, sag ich mal, deine gesamte Entwicklung. Ne? Du bist 2015 ja erst gekommen, 2019 gab es Profivertrag für dich, jetzt das erste Tor. Hast du mal so einen Moment gehabt, wo du mal kurz so innegehalten hast, gedacht hast, boah, ey, ist schon krass, diese Entwicklung, wie gut das alles gelaufen ist? Oder hat man die Zeit gar nicht so dafür?
Ja, ich krieg das, also selber habe ich jetzt noch nicht so daran gedacht, aber man kriegt das natürlich viel von außen mit. Viele berichten darüber, viele reden darüber. Und spreche mich auch deswegen an, aber ich konzentriere mich eigentlich jetzt nur, was passieren wird und nicht auf die Vergangenheit. Ich will natürlich auch den Jungs hier im NLZ auch zeigen, dass man es schaffen kann von der Jugend aus und dann ins Profiteam. Man hat gesehen, es sind viele junge Spieler jetzt im Profikader. Viele haben jetzt einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Ich denke, das ist ein guter Push für die jungen Spieler.
Wie ist das denn für euch beide? Vielleicht könnt ihr mal beide darauf antworten. Wenn man jetzt immer so hört, ja, Fortuna muss ein bisschen auf den eigenen Nachwuchs setzen, Eigengewächse großziehen und dann werdet ihr beide immer so als Beispiel genannt tatsächlich. Ist das eine komische Situation für euch, dann den Namen zu lesen oder habt ihr euch schon daran gewöhnt?
Ja, ist natürlich, aber für mich ist das halt immer eine coole Sache. Ne? Ich meine, ich weiß noch selber, ja, damals, wo ich so dann auch das so die ersten paar Male dann oben mittrainieren konnte, ja, da war es immer was ganz Besonderes für mich. Und für mich war damals so, ja, Ilas Bebou, ja, was schon ein Vorbild, kann man schon sagen. Er kommt auch aus der eigenen Jugend, ist ja, glaube ich, zur U17 oder zur U18 dann von VfB Hilden, glaube ich, gekommen. Hatte sicherlich auch zwischenzeitlich echt eine schwere Phasen dabei durch die eine oder andere Verletzung. Für mich war er immer so ein Vorbild, was das angeht. Okay, so, es muss nicht immer alles perfekt laufen, um es dann am Ende zu schaffen. Ich meine, jetzt eine super Entwicklung gemacht, damals bei Fortuna, dann über Hannover, jetzt bei Hoffenheim. Da sieht man einfach, was möglich ist, wenn man halt dranbleibt, wenn man dann auch mal so einen Rückschritt hinnimmt und daraus halt versucht, das wieder umzumünzen, einfach in so einen innerlichen Push, so okay, das hat jetzt vielleicht nicht geklappt oder da ist jetzt vielleicht irgendwas passiert, was mir jetzt im ersten Moment einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber so das nutze ich so und zeige so, okay, so jetzt erst recht oder so jetzt will ich noch mehr so Profi werden und mich dann wirklich so etablieren. Ja, so das habe ich halt auch versucht, so für meine jetzt bisher junge Karriere, aber so das halt so mitzunehmen. Sicherlich damals, wo ich mich das erste Mal in Osnabrück habe ausleihen lassen, wo natürlich dann der eine oder andere auch gesagt hat, ja, dritte Liga, ist das jetzt nicht ein Rückschritt? Willst du dich nicht lieber bei Fortuna durchsetzen? Ja, wo ich mir aber denke, so, ich glaube, das war so das Beste, was ich damals machen konnte, halt zu sagen, okay, jetzt so im ersten Versuch klappt das jetzt hier nicht. Warum auch immer, hat ja sicherlich verschiedene Gründe. Aber dann zu sagen, so, ich nehme vielleicht eine andere Route, die mich dann aber am Ende des Tages dann trotzdem ans Ziel bringt. Und ich finde, das ist einfach ganz, ganz wichtig für einen jungen Spieler. Ja, so ein bisschen, ja, sich nicht von so momentanen Sachen dann irgendwie aus der Bahn bringen zu lassen. So, das passiert immer mal wieder, dass es vielleicht mal nicht so gut läuft, dass man auch in der Jugend mal eine Phase hat, wo man nicht spielt, wo es einfach nicht so klappt, wie man es gerne hätte. Dass man aber halt gerade so diese Phasen nutzt, wo man ja vielleicht auch mal so ein bisschen außen vor ist, wo man jetzt vielleicht nicht im Fokus ist, dass man halt das nutzt, um halt so an seinen Schwächen zu arbeiten. Was das jetzt ist, vielleicht ist es das Läuferische, vielleicht ist beim anderen das Technische oder der Abschluss, dass man einfach guckt, so diese Phasen zu nutzen, um an sich selber zu arbeiten, ja, um einfach halt so das Beste aus sich rauszuholen. Ja, sicherlich gehört dann am Ende des Tages auch ein bisschen Glück dazu, mal dann in so eine Situation reinzukommen, wo man sich halt zeigen kann. Aber ja, es ist halt einfach wirklich harte Arbeit über Jahre hinweg. Und einfach so dieser stetige Glaube an sich selbst, okay, so ich kann das schaffen, egal was passiert. Ja, das glaube ich einfach ganz wichtig, dass das die Jungs aus dem Nachwuchsleistungszentrum ja immer wieder so zu Gesicht bekommen.
Jenta, wie siehst du das?
Ich sehe es auch genauso. Mein, so wie Emma jetzt bei Ilias Bebu gesagt hat, war so der, ich glaube, 97er Jahrgang auch, also Emmas Jahrgang. Da haben ja schon einige Jungs Profiverträge bekommen. Ja, da wollte ich auch irgendwann mal hin. Ja, da hat man natürlich immer drauf hingearbeitet und muss sagen, so am Anfang habe ich noch nicht so wirklich, um ehrlich zu sein, dran geglaubt, dass ich es schaffen kann. Aber so ab der U19, wo es auch sehr ernst wird, wurde es mir auch immer mehr und mehr bewusst. Der Trainer hat es mir auch immer wieder gesagt, der mich auch sehr gut gefördert hat, dass ich es schaffen kann, wenn ich wirklich jeden Tag Gas gebe und meine Leistung bringe. Daran habe ich halt geglaubt und man muss nicht von der U19 eigentlich, wie Emma gesagt hat, direkt den Sprung ins Profigeschäft schaffen. Manchmal ist es auch besser, wenn man sich ausleihen lässt wie Emma oder wenn man den Weg über die U23 geht, um sich an den Männerfußball zu gewöhnen. Und das war bei mir genauso. Ich habe den Weg über die U23 genommen. Das war mein erstes Seniorenjahr, mein erstes Jahr in der Regionalliga und das hat mir, um ehrlich zu sein, wirklich gut getan, weil es schon ein großer Unterschied zwischen Regionalliga und U19 Bundesliga. Auch vom physischen her, vom Tempo her, von der Intensität. Und ja, ich habe dann eine Saison lang dort gespielt. Ich finde, das hat mir wirklich extrem gut geholfen, ja, um dann meine Leistung hier bei den Profis zu zeigen.
Emma, gehen wir noch kurz zu dir zurück. Frank Kramer hat dich damals in den Profikader geholt. Kannst du mal kurz erzählen, wie das für dich gewesen ist, als er dich sozusagen dann angesprochen hat oder als du angesprochen wurdest nach dem Motto, wir würden dich gerne bei der ersten Mannschaft mit trainieren lassen?
Ja, das war natürlich für mich eine ganz besondere Situation damals. Ich glaube, das war vor der Sommervorbereitung. Das weiß ich noch, das war glaube ich, eine Woche, bevor ich eigentlich damals in Urlaub geflogen wäre, weil die U19-Saison schon zu Ende war. Und da weiß ich, da bin ich irgendwann nach dem Training nach dem letzten Training war ich auf dem Weg nach Hause und ich wollte so gerade aus dem Auto raus und ruft mich auf einmal eine Nummer an und die Nummer kannte ich gar nicht und weiß ich noch, bin ich so dran gegangen und dann sagt er, ja, ist der Frank. Und ich so, wie, welcher Frank denn? Und ja, der Frank Kramer. Und dann war ich halt erstmal so komplett, ich wusste gar nicht, was los war so im ersten Moment. Ich dachte dann erst, okay, habe ich irgendwie so was Falsches gemacht, irgendwas angestellt wieder, aber nee, war dann zum Glück nicht so. Genau, der hat mir dann so die frohe Botschaft verkündet, dass er mich halt im Trainingslager dabei haben will. Ja, ich habe dann natürlich erstmal an den Urlaub gedacht. Nein, Spaß. Ich habe natürlich sehr gefreut und das war dann das kleinste Übel.
Lüge.
Den Urlaub dann abzusagen und war echt überglücklich. Und also das war so, ja, mit so die erste größere Bestätigung so für die Leistung in der Jugend, die ich damals so erfahren habe. Ja, das war schon echt was sehr Besonderes damals.
Wie hast du diese erste Zeit bei der Fortuna erlebt?
Ja, das war natürlich, war alles neu so auf den ersten Moment. So waren erstmal ganz, ganz, ganz viele Eindrücke, die da auf einen eingeprasselt sind. Ich habe halt versucht, natürlich so alles aufzusaugen in der Kabine, wie das abläuft. Und natürlich auf dem Trainingsplatz ist halt einfach, wie Schinter eben gesagt hat, so Seniorenfußball ist halt einfach was ganz anderes. Und wenn man so in der U19 das Gefühl hat, okay, ich bin körperlich schon echt gut dabei und ja, das wird dann oben auch schon passen, dann kann man sich auf jeden Fall auf was gefasst machen. Ja, das ist halt einfach ein ganz anderer Fußball im Training. So, wenn da einer, ich weiß noch damals mit dem Karim Hagi zusammen, das ist halt einfach so, der schiebt dich dann halt mal eben weg im Training, wenn du da nicht voll bei der Sache bist. So, das ist halt einfach, da ist halt einfach ganz anderes, ein ganz anderes Tempo, eine ganz andere Körperlichkeit als noch im Jugendfußball. Und das ist halt natürlich für einen jungen Spieler ist das dann erstmal ja, eine ganz andere Welt und ganz, ganz viel, worauf man sich erstmal einstellen muss, woran man sich anpassen muss. Ja, aber nichtsdestotrotz ist halt einfach so, ja, das ist halt das, worauf man eigentlich so, ja, mehr oder weniger sein ganzes Leben darauf hinarbeitet. So, das darf man halt nicht vergessen, das ist trotz dieser ganzen neuen Sachen und trotz den einfach anderen Anforderungen, die da einem gestellt werden, dass halt trotzdem so das ist, was man wirklich Tag für Tag ja im besten Fall liebt, dass man halt einfach so diese Liebe zum Fußball, so diesen Spaß am Fußball, dass man den dann halt auch trotzdem, trotz diesen ganzen neuen Umständen, den dann halt auch so einfach versucht, in sein Spiel mehr mit einlaufen zu lassen. Das ist, glaube ich, halt ganz wichtig, dass man da nicht so zu verkopft ist auf einmal und oh Gott, ich darf jetzt keine Fehler machen und sonst werde ich direkt wieder runtergeschickt. Sondern es ist halt ganz wichtig, dass man halt einfach ja, dem Trainer zeigt, so, ja, man hat Spaß an dem. Natürlich auch mit einer gewissen Seriosität und auch mit einer Ernstigkeit dabei. Aber halt so einfach so diesen, ja, man sagt ja so gern, so diesen jugendlichen Leichtsinn, dass man halt versucht, so den so lange wie möglich mitzutragen einfach.
Du konntest dann 2 Jahre lang ja so ein bisschen reinschnuppern, muss man sozusagen. Und dann hast du hast es eben schon mal angedeutet, einen wirklich großen Schritt gemacht, denn du hast dich verleihen lassen. Und zwar insgesamt 3-mal. Es ging los mit Osnabrück, dritte Liga damals, und dann 2-mal in die zweite Liga, Aue und Kiel. Und du hast mal gesagt, das hat dich richtig weitergebracht. Vor allem Aue und Kiel. Lag das an der Entfernung, dass du dann eben so raus warst aus dieser, sag ich mal, Düsseldorf-Blase und einfach auf dich alleine gestellt warst?
Ja, also ich sag immer, das hat mich auf 2 Arten weitergebracht. Einmal als Fußballer und einmal als Mensch. Weil es einfach gerade so, dieses erste Jahr Aue war so für mich mein erstes richtiges Zweitliga-Jahr, wo ich wirklich so als ja, wichtiger Bestandteil der Mannschaft ja, meine Spiele gemacht habe. Ja, das war halt einfach für mich ja, vom einen auf den anderen Tag, 500, 600 Kilometer weg von zu Hause, direkt in, ja, ich kann es nicht anders sagen, in eine ganz andere Welt rein. Man ist da halt wirklich so einfach, ist halt einfach eine ganz andere Welt. So, da ist jetzt nicht wie jetzt Düsseldorf zum Beispiel, hier bunte Lichter überall und überall, wo du hinkommst, Restaurants, Clubs, alles, was ja auch einem jungen Spieler gerne mal den Kopf verdrehen kann. Da ist halt wirklich Fußball einfach. So, da ist Fußball der Mittelpunkt, auch für die Leute von da. Da ist halt einfach Fußball, ja, ist da heilig. So, da ist einfach, ich glaube, 16.000, 17.000 Einwohner in Aue. So, und da kann man von ausgehen, dass die auch am Wochenende alle im Stadion sind. So, und das war halt für mich einfach eine Riesenerfahrung da, einfach so mich wirklich auf den Fußball zu fokussieren und so, ja, mich fußballerisch weiterzubilden. Einfach zu gucken, okay, so, was hat jetzt bisher noch nicht so geklappt? So, was sind so meine Mankos? Und ich glaube, in dem Jahr konnte ich einfach unglaublich gut so daran arbeiten und habe einfach auch mal ein ganz anderes Umfeld gehabt, mit ganz anderen, ja, Spielertypen zusammengespielt. Das hat mich generell, jetzt nicht nur in Aue, sondern halt auch die anderen Jahre, hat mich das echt unglaublich weitergebracht. So mit zu sehen, wie ist es mit verschiedenen Spielertypen, mit unterschiedlichen Trainern. Jeder hat ja immer so seine eigene Spielphilosophie, die er der Mannschaft weitergeben will. Ich glaube, das hat mich auch so sehr flexibel gemacht. Einmal was so Formationen angeht, was aber auch so meine persönliche Variabilität im Angriffsspiel angeht. Ich habe Spiele vorne drin gespielt als alleinige Spitze, wo wir mit zwei Spitzen gespielt haben. Ich habe viel auf Außen auch gespielt. Und das hat, glaube ich, noch mehr so, oder mich noch kompletter als Angreifer einfach gemacht. Dass ich weiß, okay, was sind die Abläufe für vorne, was sind die Abläufe für Außen. Ich hatte teilweise in Osnabrück und in Aue auch Spiele, wo ich in der Dreier-Fünferkette den, ja, fast sogar den äußeren Verteidiger gespielt habe manchmal.
Hast du auch mal auf der Sechs gespielt? Ein Ballverteiler?
Nee, das bisher noch nicht. Da hat sich noch kein Trainer getraut. Wer weiß,
vielleicht auch
eine versteckte Stärke. Ja, dann ab 35
steht da trotzdem was zu?
Ja, rutsche ich dann so ein bisschen zurück, so à la Spielertyp Pogba dann. Nein, das bis dahin ist ja noch ein bisschen, aber ja, das hat mich einfach unheimlich weitergebracht. So, und halt persönlich auch Osnabrück, erste Mal so aus dem Nest raus bei Mutti. Erste Mal alleine gewohnt, war für mich natürlich auch eine Riesenumstellung. So auf einmal selber zu kochen. Ich weiß noch, in der Wohnung hatte ich keine Spülmaschine. Das heißt, da ging es dann auch darum, okay, möglichst wenig dreckig machen, dass ich dann schnell mit dem Abwasch fertig bin und dann, weiß ich nicht, noch Fernsehen gucken kann, zocken kann, irgendwas machen kann. Ja, war natürlich eine riesen Umstellung. Das erste Mal alleine einkaufen. Ich war zigmal damals mit einkaufen. Das ging dann immer so leicht, aber dann auf einmal stehst du dann auf einmal und hast auf einmal keine Ahnung mehr. So, welche Milch nehme ich jetzt? Die mit 3% Fett oder 1,5%? Und also das ist halt echt, ja, eine sehr große Umstellung. So, oder sehr große, mehrere Umstellungen, die da so als junger Spieler auf einen einprasseln.
Wenn wir nochmal aufs Sportliche zurückkommen, du hast schon gesagt, in Aue dein erstes wirkliches Jahr in der zweiten Liga gemacht, wo du wichtig warst für die Mannschaft, wo du ein fester Bestandteil warst. Hast dann aber, jetzt von außen betrachtet, wenn ich das mal so bewerte von außen, in Kiel nochmal einen weiteren Schritt gemacht und hast ja auch da deutlich mehr Tore zum Beispiel erzielt. Ne? Warst noch torgefährlicher als in Aue. Gab es für dich, weil es ja da so gut lief, auch eigentlich Überlegung, ich bleibe in Kiel und habe hier mein Standing und versuche hier meinen Weg zu machen? Oder war das für dich, stand es für dich immer fest, ich werde irgendwann den Versuch wagen bei der Fortuna?
Ja, natürlich habe ich während der Saison und auch nach der Saison halt wahrgenommen, okay, das lief jetzt echt gut. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel jetzt so mit dieser Torgefährlichkeit das mal als Argument nimmt. Ja, habe ich natürlich schon gemerkt in Kiel, okay, so vom Umfeld, das hat alles gestimmt, auch von der Mannschaft her. Ich habe mich da echt sehr wohl gefühlt, hatten sicherlich auch zwischendurch, ich sage mal, Ups and Downs. Sehr früher Trainerwechsel damals mit André Schubert, der dann, glaube ich, nach dem 6. oder 7. Spieltag den Verein verlassen hat. Ja, natürlich habe ich mal darüber nachgedacht, okay, wie wäre es jetzt, hier zu bleiben oder vielleicht noch ein Jahr Laie hier dran zu hängen oder irgendwie vielleicht was anderes möglich zu machen. Nichtsdestotrotz ist kein Geheimnis. Fortuna ist mein Jugendverein. Das ist auch einfach geografisch gesehen meine Heimat. So ist halt für mich einfach, Fortuna ist immer was Besonderes gewesen und ist auch bis heute was Besonderes. Ja, das war dann gerade auch so durch den Abstieg dann von Fortuna, war das relativ schnell klar, dass das eigentlich so, ja, dass das vom Tisch ist, dass man halt irgendwie sich dann nochmal mit Kiel zusammensetzt. Ja, natürlich, ja, ist das jetzt dann, ja, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen schade, aber für mich ist das jetzt halt trotzdem mit Fortuna so die richtige Entscheidung, der richtige Weg. Ja, ich hoffe dann jetzt so langsam, dass ich dann auch hier in Fahrt komme.
Da setzen wir gleich dran an. Mhm. Jetzt springen wir nochmal rüber zum Shinter. Du hast gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, du hast dir deine Sporen so ein bisschen ja in der U23 tatsächlich verdient. Viele Vereine sagen ja, U23 brauchen wir nicht mehr. Ich denke, du würdest ganz klar sagen, das ist schon, die U23 ist schon ein gutes Mittel, um junge Spieler heranzuführen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, eine U23 ist meiner Meinung nach das Beste, was man als junger Spieler machen kann nach der U19, wenn man nicht den Sprung direkt zu den Profis schafft. Und wenn dann natürlich einem Verein die U23 fehlt, das ist natürlich extrem schade. Viele Spieler, für die ist der Sprung von der U19 zu den Profis noch zu groß. Und ja, was machen sie dann? Die sitzen vielleicht bei den Profis dann immer auf der Bank, haben aber nie Spielpraxis, können nicht mehr unter U19 spielen. Und als junger Spieler ist halt wirklich das Allerwichtigste, dass man diese Spielpraxis sammelt. Und von daher bin ich wirklich auch froh, dass die Fortuna die U23 noch hat.
Könnt ihr mal beide vielleicht noch mal kurz erzählen? Das ist nochmal ein kleiner Abstecher zu diesem NLZ, weil das jetzt auch schon ein paar Mal gefallen ist. Ihr kennt ja auch noch den Nachwuchsbereich ohne das NLZ. Was das für einen Unterschied macht, dass es jetzt dieses NLZ gibt? Vielleicht fängst du mal an,
Schinter. Ja, auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Also erstmal von der ganzen Ausstattung her, von das alte Gebäude im Gegensatz zu dem neuen Gebäude, das sind wirklich, wirklich Welten. Das kann jeder bestätigen. Zum anderen durch das neue Gebäude, durch die Gegebenheiten, die dort herrschen, durch die Platzbedingungen, sind wir natürlich konkurrenzfähiger geworden. In der Vergangenheit wurden viele Spieler ja weggeschnappt zu den großen Westvereinen hier. Dortmund, Gladbach, Schalke, Leverkusen. Und ich denke jetzt mit dem wirklich tollen NLZ, dem tollen Kraftraum, den tollen Kabinen, den super Plätzen, ist, glaube ich, dann viel einfacher, die Spieler zu halten, die auch zu überzeugen, hier zu bleiben, auch wegen den Gegebenheiten. Ja,
ich glaube, dass einfach so gerade für die Jugend und auch generell so an die Fußballwelt, sage ich mal, einfach ein ganz wichtiges Zeichen. So, hör zu, so, wir meinen das echt ernst so mit der Jugend und erstmal natürlich für die eigenen Jugendspieler einfach so das Zeichen, okay, ich habe hier alle Gegebenheiten, um mich hier zu entwickeln. Ich muss jetzt nicht, wie Shinter jetzt gesagt hat, zu Mannschaft XYZ wechseln, sondern es ist alles hier. Und einfach auch so als Zeichen so für die anderen Mannschaften so, hey, wir bauen hier echt was Großes auf, wir stellen hier was Großes auf die Beine. Wir sind ernst zu nehmen und nicht nur unsere A-Mannschaft, sondern so auch unser Jugendbereich. So. Und ich finde, das sieht man jetzt auch gut, jetzt nur mal als Beispiel so bei der U19, die jetzt wirklich die letzten Jahre immer echt richtig gut abgeschnitten hat, wo man halt einfach sieht, okay, da ist Qualität da einfach so. Und da werden jetzt nicht die Top 2, Top 3 Spieler aus der Mannschaft dann immer von irgendwem abgeworben, sondern es ist einfach in den letzten Jahren einfach noch attraktiver geworden, zu sagen, okay, ich gehe meinen Weg bei der Fortuna, ich mache meine Entwicklung hier, ja, um dann so wieder halt zurückzukommen auf den Punkt von eben, jetzt so bestes Beispiel jetzt halt Shinter, so man kann es dann auch schaffen. Das ist dann nicht, ich sag jetzt mal so vergeudete Zeit, so ich bleib jetzt hier die ganze Zeit und ja, am Ende werde ich sowieso nicht berücksichtigt, sondern so, ich habe die Voraussetzungen in der Jugend, mich weiterzubilden. Ich muss natürlich dann selber die Arbeit reinstecken, aber am Ende des Tages kann ich es dann noch wirklich schaffen, so diesen Sprung dann entweder halt direkt über die Profis, direkt zu den Profis oder dann halt über die zweite, dann diesen Sprung nach oben schaffen zu können.
Shinter, stimmt das, dass du gerne in Japan bekannt werden würdest als Fußballer?
Ja, das stimmt schon. Ich habe jetzt zwei, dreimal für die japanische U-Auswahl gespielt.
war auch ja, ein erster wichtiger Schritt für mich, um mir einen Namen dort zu machen, aber ich bin noch nicht allzu bekannt dort und natürlich will ich jetzt ja mit meinen Leistungen hier bei der Fortuna ja mir einen Namen dort machen. Hier in Düsseldorf leben viele Japaner. In der Vergangenheit waren Topspieler hier wie Genki Haraguchi oder Takashi Usami. Die sind wirklich zwei große Stars in Japan. In dem Sinne sind die schon meine Vorbilder und ich will da schon meinen Stempel aufdrücken. Großer Traum wäre natürlich Olympia jetzt in diesem Jahr für Japan, aber ich habe auch den deutschen Pass. Also ich würde, wenn Japan nicht ruft, wäre ich auch gerne bereit, also würde ich auch gerne für Deutschland spielen. Mal schauen, wie sich das entwickelt.
Du hast gerade schon gesagt, Genki war hier, Takashi waren hier. Gab es da Kontakt auch mal? Hast du die Gelegenheit, mal mit denen zu sprechen? Weil das sind ja wirklich, also wirklich Superstars in Japan tatsächlich.
Mit Genki nicht. Da war ich nicht bei den Profis. Da war ich noch unten. Mit Takashi Usami habe ich, glaube ich, ein, zweimal trainiert, aber auch kaum Kontakt gehabt. Aber mit Genki, wo wir jetzt gegen Hannover gespielt haben, da haben wir kurz geredet. Habe auch mein erstes Trikot mit ihm getauscht, was auch in Erinnerung bleiben wird. Ja, in dem Sinne hatte ich jetzt noch nicht so viel Kontakt mit ihm, aber wird sich sicherlich noch ergeben.
Takashi hatte eine unglaubliche Schusstechnik, ne?
Ja, auf jeden Fall. Man hat gesehen, damals das Tor gegen Hertha, wo wir 4-1 gewonnen haben. Ich glaube, das war auch so das richtungsweisende Spiel, wo es dann für Fortuna nach oben ging. Und er hat zig Male schon bewiesen, dass er wirklich einen Top-Schuss hat. Und ja.
Es gab aber jetzt auch schon die ersten Anfragen von japanischen Medien für dich. Warst du da nervös, als du das erste Mal mit denen sprechen musstest?
Ja, schon. Ist schon was anderes. Ich beherrsche die japanische Sprache, aber ich muss sagen, seitdem ich in Deutschland bin, ist vieles verloren gegangen. Wenn ich da mit den japanischen Medien versuche, so gutes Japanisch zu reden, da fehlen mir auch manchmal wirklich die Worte. Das ist mir dann auch, muss ich das ein oder andere Mal auch lächeln oder schmunzeln. Ja, wo jetzt, meine Mutter ist jetzt auch wieder zurück nach Japan gegangen. Sie war ja zuvor hier in Düsseldorf und da habe ich noch ja, mit ihr dann viel Japanisch geredet, aber jetzt habe ich so keinen mehr, mit dem ich so jeden Tag Japanisch rede und dann vergisst man halt die Sprache. Was schon schade ist, aber ich kann mich noch ganz normal unterhalten. Aber so, wenn es in dieses richtig ernste Gespräch geht, so dass man auch in den Interviews dann braucht, da muss ich manchmal zweimal, dreimal, viermal überlegen, was ich sage.
Kommen wir zurück zu dir, Emma. Du hast ja gesagt, wenn du hier zurück bist, willst du hier auch beweisen, dass du drauf hast. Aber es ging ja schon wieder schlecht los. Du hast auf einmal das pfeifische Drüsenfieber gehabt. Vielleicht kannst du das mal beschreiben. Ich glaube, wenn man das nicht selber mal hatte, ist das schwer nachzuvollziehen. Was macht das mit einem?
Ja, das war ja sowieso am Anfang der Saison ein ganz kurioser Ablauf, sage ich mal. Ich bin ja dann erst mal 2 Wochen in Quarantäne gekommen, wo es die beiden Corona-Fälle gab mit Nana und David. War dann halt 2 Wochen in dieser Quarantäne, bin dann wieder rausgekommen und ja, habe mich so sehr schlapp gefühlt beim Training und habe mir halt erst nichts dabei gedacht, so 2 Wochen jetzt zu Hause gewesen, konnte jetzt nicht richtig trainieren. Das dauert jetzt einfach so ein bisschen. Ja, das wurde dann aber, ich weiß gar nicht, nach einer Woche oder nach 2 Wochen wurde das halt einfach nicht besser. Und genau, habe dann irgendwann einen Internisten in Düsseldorf aufgesucht, dass der das halt mal checkt mit Blut abnehmen und Ultraschall und alles Möglichen. Ja, da kam dann irgendwann abends die Ergebnisse, ja, halt mit der Diagnose war schon Drüsenfieber. Und ja, das war halt für mich erstmal so, ich hatte das natürlich schon mal gehört, aber ich konnte mir jetzt gar nicht so richtig was darunter vorstellen, was das jetzt für mich bedeutet, woher ich das jetzt überhaupt haben soll. Und das war halt für mich komplett Neuland. So, und habe mich halt am Anfang, ja, wie so bei einer Grippe gefühlt, halt so sehr schwach. Ja, ich kam, glaube ich, den ersten Monat gar nicht richtig aus dem Bett raus, einfach weil es halt körperlich nicht ging. War halt wirklich nur mal kurz in die Küche, was zu essen holen, habe mich wieder ins Bett gelegt. Kurz vielleicht mal auf die Toilette, wieder ins Bett gelegt. Und das halt für, ja, wirklich für so einen Monat lang. So, da ging echt gar nichts. Halt auch so vom Schlafrhythmus. Man ist ja dann natürlich, man ist halt schwach, aber man ist jetzt nicht wirklich müde. So, ich hatte da teilweise Tage, da bin ich um 17 Uhr eingeschlafen, bin 3 Uhr nachts wach geworden und war aber wieder hellwach. So, und hab dann, weiß ich nicht, eine Serie geschaut bis um 10 und bin dann wieder schlafen gegangen um 10 Uhr vormittags oder 10 Uhr morgens. So, das war halt echt, eine sehr, sehr komische Zeit für mich auch. Und ja, nach so einem Monat ging es mir dann so langsam besser, dass man mal gesagt hat, okay, du darfst mal 10 Minuten spazieren am Tag, aber halt auch nur so, dass du wirklich gar nichts merkst, weil halt in dem Moment war halt wirklich alles an körperlicher Belastung kontraproduktiv für meinen Körper. Und ja, so hat sich das dann nach und nach gesteigert. Das war, ich habe dann glaube ich immer noch nach 6, 7 Wochen, wo ich dann das erste Mal so Treppen wieder gestiegen bin, da war ich glaube ich komplett am Ende. So, dann stand ich echt oben, nass geschwitzt, komplett außer Puste, so, und musste mich halt erstmal wieder hinlegen. So, so krass war das halt immer noch so nach so langer Zeit der Erkrankung. Dann nach so 2, 2,5 Monaten war es dann echt so, dass der Arzt das erste Mal gesagt hat, okay, deine Werte sind jetzt so annähernd wieder normal. So, da war ja dann auch von den inneren Organen her, dass dann die Milz, glaube ich, aufs Doppelte angeschwollen war und weil noch zig Sachen, die halt nicht so waren, wie sie eigentlich sein sollen. Und ja, halt echt nach so 2, 2,5 Monaten war es das erste Mal wieder, dass sich so mein Körper wieder Richtung Normalwert orientiert hat. So.
Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor für jemanden, der ja im Grunde sein ganzes Leben von Bewegung gelebt hat und immer in Bewegung gewesen ist und dann auf einmal geht gar nichts mehr. Das muss eine unglaubliche Geduldsprobe für dich auch gewesen sein, oder?
Ja, das war natürlich für mich, war es halt sehr schwierig. So, am Anfang ist man dann halt echt so in dieser Situation festgefahren, dass man sich halt echt denkt so, Gott, wie soll dieser Körper jemals wieder überhaupt Sport betreiben, jetzt geschweige denn Leistungssport. So, das war halt am Anfang echt so, ja, so fast für den Kopf schlimmer als so das Körperliche. So, das Körperliche, jeder, so gut wie jeder hat ja mal eine Grippe und weiß, wie sich das anfühlt, einfach so dieses Schlappheitsgefühl zu haben, aber einfach so dieses vom Kopf her, du weißt jetzt nicht, wie lange das dauert. Das war halt wirklich, natürlich, ich habe unheimlich viel rumtelefoniert, mit, wie gesagt, mit diesem Internisten, mit dem Ulf Blecker, mit unserem Mannschaftsarzt, mit Spielern, die das auch mal hatten, mit Trainern auch, die das auch mal hatten. Und das war halt, da hat einem jeder irgendwas anderes erzählt. Manche haben gesagt, ja, mir ging es nach 6, 7 Wochen, ging es mir eigentlich schon wieder super. Dann habe ich von anderen gehört, die haben das ein halbes Jahr und noch länger mit sich rumgetragen. Und das war halt für mich einfach vom Kopf her so, oh Gott, so, was passiert hier mit mir? Wird das überhaupt mal wieder besser? Wann wird das besser? Es war halt für mich sehr wichtig, einfach so das dann ja, zu akzeptieren, aber dann halt auch sich so auf seine Genesung zu konzentrieren. Einfach so ja, einzusehen, okay, da passiert jetzt gerade was mit mir, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie lange das dauert oder wie das jetzt abläuft. Aber wenn ich meinem Körper Ruhe gebe, den pflege. Ja, in dem Moment war halt auch die Ernährung sehr, sehr wichtig, um meinem Körper was Gutes zu tun, dass es dann auch wieder besser wird. So, das halt einzusehen, war für mich ja ein sehr großer Schritt Richtung Genesung dann.
Und dann warst du endlich irgendwann genesen und durftest wieder mittrainieren und dann durftest du in Braunschweig endlich auf dem Rasen und 30 Minuten spielen. Erzähl mal, wie das gewesen ist.
Ja, ich hatte ja, glaube ich, 1,5 Monate dann Reha, wo ich dann halt echt nur mit dem Athletiktrainer Laufprogramm, Kraftprogramm absolviert habe. Dann kam irgendwann der Ball auch dazu. Das war für mich so das erste kleine Highlight, halt so, dass endlich mal wieder so in die Fußballschuhe rein und ja, endlich mal wieder am Ball was zu machen. Und Braunschweig war halt dann für mich so Höhepunkt dieser ganzen Geschichte, wo man halt ja, 3, 4, 5 Monate darauf hingearbeitet hat. Es war halt einfach ein super Gefühl, so diese Atmosphäre. Natürlich im Moment ohne Fans kann man das jetzt nicht Atmosphäre nennen, aber für mich war es halt in dem Moment so, mal wieder ein Punktspiel auf dem Platz zu stehen. Ja, das ist einfach, das kann man durch nichts ersetzen. So. Es ist einfach so, ja, so das schönste Gefühl, dann auf dem Platz zu stehen, wenn es mal wieder um was geht, jetzt nicht im Training, nicht in einem Trainingsspiel. Das war für mich einfach ein unglaublich schönes Gefühl wieder. Und hoffentlich geht das dann jetzt auch so langsam weiter.
Haben deine Beine nach 30 Minuten dich eigentlich gefragt, sag mal, geht's noch?
Ja, ich habe nach 5 Minuten, glaube ich, nachdem ich so die ersten 2, 3 Sprints hinter mir hatte, Habe ich kurz überlegt, ob ich ein Sauerstoffzelt brauche, aber so langsam hat sich dann der Körper wieder eingependelt. Ja, ich sag mal so, das Läuferische war nie mein größtes Defizit. Von daher, das ging dann, aber so also von der Luft war es schon nochmal eine große Umstellung, das auf jeden Fall.
Aber ich glaube, das waren die schönsten Schmerzen deiner Karriere, oder, die du am nächsten Tag hattest?
Das auf jeden Fall, ja.
Bevor wir gleich hinten raus noch ganz kurze Fragen machen, noch zwei Fragen vielleicht an euch beide. Zum einen zum jetzigen Trainer, zu Uwe Rösler. Wie ist das Verhältnis? Spricht er viel mit euch Jungen auch oder sind das eher andere Leute aus dem Trainerteam?
Nee, er spricht mit jedem Spieler. Klar, mit dem Adam Botzek, mit seinem Kapitän und dem Mannschaftsrat natürlich ein bisschen mehr, aber das schätze ich sehr an ihm, dass er wirklich, wirklich viel mit den Spielern redet, besonders auch mit den jungen Spielern, was auch sehr wichtig ist. Das tut einem jungen Spieler auch gut, weil wenn ein Trainer mit dir nicht redet, dann fragst du dich, machst du hier alles richtig oder machst du hier alles falsch? Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, durch die Konversation mit dem Trainer gibt er uns jungen Spielern auch das Gefühl, dass wir das hier gut machen und gibt uns viel Selbstvertrauen.
Ja, so wie ich ihn jetzt so das erste halbe Jahr kennengelernt habe, ist ein sehr aktiver Trainer, wie Schinter schon sagt, der halt auf die Spieler zugeht und aktiv das Gespräch sucht, was sicherlich für junge Spieler unglaublich wichtig ist, weil man halt oft nicht weiß, okay, was war jetzt gut, was war nicht so gut, was will der Trainer von mir sehen. Ja, das denke ich, das ist einfach sehr gut, dass er halt so dieses Feedback ständig gibt. Ja, sicherlich als älterer Spieler, wenn man schon ungefähr weiß, okay, das mag der Trainer nicht, denen ist das dann auch bestimmt mal lieber, wenn der Trainer so ein bisschen ruhiger ist und einfach die mal machen lässt. Aber ja, gerade halt für junge Spieler ist das sehr wichtig, einfach so ständig Feedback zu bekommen, ob das jetzt nach einer Trainingseinheit ist oder nach einem Spiel. Ja, auch einfach für die Entwicklung, dass man halt weiß, okay, was kann ich noch ändern, warum spiele ich jetzt nicht? So, was fehlt vielleicht noch, dass ich so dann diesen Schritt in die Mannschaft, in die Startaufstellung dann machen kann. Ja, ich glaube, dass das ein sehr, sehr positiver Aspekt ist von ihm. Weil, was ich jetzt auch die letzten Jahre halt auch so mitbekommen habe, das ist halt nicht selbstverständlich.
Neben dem nötigen Glück, was man mit Sicherheit braucht, um als Nachwuchsspieler den Sprung zu den Profis zu schaffen, was würdet ihr sagen, ist vielleicht das Entscheidende, was man braucht als junger Spieler, um diesen Sprung zu schaffen?
Ich würde sagen, den Glauben an sich selber, dass man es wirklich schaffen kann, dass man nie das Ziel von den Augen verliert. Am Ende gehört auch natürlich Talent irgendwo dazu, aber ich würde sagen, das Größte ist, dass man natürlich an sich glauben soll und muss, um es natürlich dann auch zu schaffen.
Ja, also ich denke auch, natürlich hört sich das immer klischeehaft an, ja, immer alles geben, aber ja, es ist halt so, natürlich gehört auch ein gewisses Talent dazu, gar keine Frage, aber es ist halt am Ende wirklich so, ja, diese Kleinigkeiten halt, so wie mache ich eine normale Trainingseinheit unter der Woche, nehme ich mich da ein bisschen raus oder gebe ich da Vollgas, nehme ich mir vielleicht mal, weiß ich nicht, nach einer Einheit, die vielleicht nicht so anstrengend war, nehme ich mir vielleicht dann mal ein paar Bälle und schieße dann nochmal ein paar Mal aufs Tor. Natürlich alles in Absprache so mit Physios und Athletiktrainern, dass man da auch nicht zu viel macht. Falscher Ehrgeiz bringt einen im Endeffekt auch nicht weiter, wenn man sich dann dadurch irgendwie muskuläre Geschichten zuzieht. Aber halt einfach so, ja, diese Einstellung, so immer besser werden zu wollen, so echt immer noch mehr, ja, einfach dazulernen zu wollen. Auf der einen Seite natürlich so an seinen Schwächen zu arbeiten, aber halt auch, was immer wieder auch Jugendtrainer zu mir gesagt haben, halt so deine Stärken auszubauen, dass vielleicht sogar diese Stärken so gut sind, dass sie dich halt ja unverzichtbar machen für einen Trainer und auch vielleicht so ein bisschen dann über vielleicht kleinere Schwächen einen ja da drüber hinwegsehen lassen. Und ja, ich denke, dass das halt einfach am Ende des Tages so diese harte Arbeit Tag für Tag und ja, dass man auch auf seinen Körper guckt. Ich glaube, auf dem Fußballplatz, das sind 20-30% im Alltag eines Fußballers. So der Rest des Tages gehört halt auch mehr oder weniger zur Arbeit dazu. So, was gebe ich meinem Körper für Input? Ob das jetzt die Ernährung ist, ob das jetzt auch nur der Schlaf ist einfach. Das gehört halt einfach alles mit dazu. Und wenn man halt guckt, dass man da ja, ein gutes Gleichgewicht bekommt, ja, dann macht das, glaube ich, schon einen sehr großen Teil davon aus, ob man es dann am Ende ja, schafft oder halt nicht.
Dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Hinten raus noch ein paar schnelle Fragen oder eben auch Sätze, die ihr vielleicht bitte dann vervollständigt. Wenn ich mal beim Essen sündige, dann esse ich?
Bitte, nach dir.
Döner.
Mit allem?
Bei mir ist es, da lachen mich immer viele aus, ich esse Döner immer nur mit Fleisch, ohne Salat.
Boah. Junge.
Denn, also mit Cocktailsoße dann, boah, weil, das ist top, ne, die Soße.
Cocktailsoße, top. Ja,
weil ich habe das Gefühl, dann kriege ich immer richtig viel Fleisch drauf. Und wenn ich so mit Salat, dann kommt immer nur ein bisschen weniger.
Das Grünzeug braucht man dann
nicht. Ja, schmeckt wirklich top. Also kann ich wirklich jedem empfehlen.
Ich glaube, bei mir ist der Burger. Burger, Pommes, das ist, da kann man mich mit glücklich machen.
Hast du einen Lieblingsladen, Burgerladen?
Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber ich muss sagen, Food Brother in der Altstadt ist auf jeden Fall ganz, ganz oben mit dabei.
Auf der Ratinger Straße sind die, ne?
Genau, also ja, da muss ich sagen, was die Jungs da immer hinzaubern, das ist schon Qualität, muss man echt sagen, ja.
Okay, in der Schule, Mathe oder Englisch?
Mathe.
Englisch, of course. Bei mir, ja, Englisch, ich hatte auch Englisch LK, Mathe war mir dann irgendwann, es war zu viele Zahlen dann irgendwann.
Also ich hatte tatsächlich Englisch LK, hab's auch im Abi gehabt, aber Mathe hatte ich auch im Abi. Zwar nicht als LK, aber ich war schon immer gut in Mathe und ja, mir schon Spaß gemacht.
Spaß. Was würdet ihr gerne können, könntest aber überhaupt gar nicht?
Ich glaube, ich würde gerne gut singen können, aber boah, meine Stimme wird dann so kratzig, wenn es dann... Also bei mir im Auto, wenn keiner mit dabei ist, alles gut, aber sonst will sich, glaube ich, keiner anhören.
Ich würde auch sagen, singen oder tanzen wäre schon top. Ich sehe immer The Voice of Germany oder so im Fernsehen. Jetzt Leo Engels.
Stimmt, das war ein Kumpel von dir, ne?
Der war jetzt dabei. Kumpel von mir, der war jetzt auch dabei. Und das ist natürlich schon Gänsehaut, ne? wenn ein Kollege von dir da im Fernsehen steht, das würde ich schon können.
Okay. Falls ihr so gut werdet, deutsche Nationalmannschaft oder japanische bzw. nigerianische? Ja. Ja, die Fragen sind nicht immer nett.
Oh mein Gott. Also ich für mich würde Deutsche sagen, weil ich da auch jetzt so die meiste Erfahrung gesammelt habe und ich möchte dann auch ungern in den Rücken fallen.
Ja, steht doch nicht,
wenn die schwer, nigerianische A-Nationalmannschaft ruft.
Ja, mit Madoka zusammen. Ich glaube, da ist so, was Musik angeht, die bessere Stimmung bei der nigerianischen. Aber fußballerisch ist natürlich DFB dann noch den Schritt voraus.
Ja, da läuft dann wahrscheinlich, ne, ich weiß nicht, je nachdem, wer da Musik macht bei der deutschen Nationalmannschaft, dann hast du wahrscheinlich relativ viel so Mallorca-Mucke.
Ja, dann läuft dann Andrea Berg und Co.
Kannst du nicht so viel mit anfangen?
Ach, ist auch mal witzig, aber wie gesagt, dann eher auf Mallorca und nicht in der Kabine vorm Spiel.
Schinter, jetzt hast du genug Zeit
gehabt. Boah, Schinter, ich muss auch nicht. Wollen.
Ich würde mich gerade tatsächlich ein bisschen rausdribbeln. das ist schwer, Mann. Also ich denke, bei der japanischen Nationalmannschaft stehen schon die Chancen höher. Ich will Deutschland natürlich auch sagen, ich habe auch einen deutschen Pass und ich kann jederzeit für Deutschland spielen, aber... Für Japan würde ich auch spielen.
Ey, Mann, ey, Mann. Machen wir es einfach so, wer zuerst fragt, der hat dann Glück gehabt, oder?
Man muss schnell sein.
Ja, das stimmt echt. Wer zuerst fragt, ja. Machen wir es so. Ja.
Habe ich dir ein bisschen geholfen, ja, aus dem Dilemma rauszukommen. Gut, letzte Frage. Mein absoluter Lieblingsspieler ist?
Für mich ist Thierry Henry.
Der war elegant, ne? Ja. Das stimmt.
Es war so, ja, es war einfach schön zuzuschauen.
Toni Kroos. Würde ich sagen.
Unglaublich effektiv, ne? Sieht man so gar nicht unbedingt, wenn man von außen so drauf schaut, ne? Aber unglaublich effektiv.
Viele kritisieren ihn wegen seinen Querpässen, aber für mich ist das der wirklich beste Mittelfeldspieler. Hat so viel erreicht mit Real, mit Deutschland. Seine Ruhe am Ball, seine Spielintelligenz. da schaue ich schon zu ihm hoch. Ja.
Okay, dann sind wir durch. Danke für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt.
Mir um zu danken. Ja, sehr, sehr angenehm.
Sehr schön.
Sehr angenehm. Am Ende ein bisschen tricky, aber.